Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Joel Rosenberg. Joel aus Berlin schreibt Kurzgeschichten und Science-Fiction-Romane. Der Fokus liegt dabei auf Charakteren, Beziehungen, Identität und Geschlechterbildern. Somit spricht Joel nicht nur reine Sci-Fi-Fans an. Im Backstage-Podcast gibt Joel einen Einblick in den Schreibprozess. Außerdem sprechen wir über queere Romanfiguren und Diversität in der Literatur, nicht-binäre AutorInnen, Hoffnung und Utopien. Hallo Joel!
Ja, hallo!
Voll schön, dass du da bist!
Ja, ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde.
Du liest ja wahrscheinlich schon, seit du ganz klein bist, würde ich mal vermuten. Hast du LieblingsautorInnen, Lieblingsgenres, Lieblingsbücher?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich seit ein paar Jahren eigentlich fast nur mich so richtig begeistere für amerikanische Science-Fiction. Und ich würde es gerne ändern, dass es auch im Deutschen die Bücher gibt, die mir so richtig das Herz aufgehen lassen. So.
Was ist denn da der Unterschied?
Was ist der Unterschied? Ah ja, da sind wir gleich sozusagen mittendrin.
Oh, okay.
Ja, weil meine LieblingsautorInnen sind tatsächlich im Moment Martha Wells mit der Murderbot-Serie. Ich finde sie einfach genial. Und jetzt ist der Name plötzlich weg. Becky Chambers. Da ist er. Genau, Becky Chambers. Und der Unterschied ist für mich, dass ich finde, die schreiben sehr viel diverser als die durchschnittsdeutschen Science-Fiction-AutorInnen. Wobei, da ist wirklich viel in Bewegung gerade. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich würde sagen, ich bin so ein Sprachnerd. Also ich habe eine sehr eigene Idee davon, was ich sprachlich mag und was nicht. Und wenn ich dann Bücher auf Englisch lese, dann ist es für mich viel, viel leichter, da nicht mich an irgendwelchen Formulierungen oder Phrasen aufzuhängen. Und deshalb haben es natürlich englische AutorInnen bei mir auch leichter als deutsche.
Ja, verstehe.
Ja.
Sind dann Bücher für dich auch Inspirationsquellen fürs eigene Schreiben oder nimmst du deine Inspiration von woanders?
Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so genau, woher meine Inspiration eigentlich kommt. Aber manchmal ertappt man sich ja doch und merkt irgendwie, ach ja, das ist jetzt daher oder daher. Und dann spielen andere Bücher schon eine große Rolle.
Liest du E-Books oder Bücher?
Beides.
Ah, echt? Okay. Also es gibt ja so welche, die dann wirklich sagen, nein, E-Books kommt mir nicht ins Haus, das muss nach Papier riechen, oder? Aber ist bei dir nicht so, okay?
Nee. Also tatsächlich ist es so, dass ich mir Printbücher nur dann kaufe, also entweder, wenn ich denke, ich will drin rumblättern, wie in Anthologien, ich lese ja auch relativ viel Anthologien, oder wenn ich ein Buch so gut finde, dass ich irgendwie denke, oh, das will ich angrabbeln und ich will das Cover live haben. Und ansonsten kaufe ich tatsächlich, ich würde sagen, 95% meiner Bücher als E-Books, weil ich ansonsten, also die Wohnung ist sowieso schon total voll. Und ich wüsste einfach nicht, wohin damit. Und sie dann aber alle wieder wegzugeben, auch schwierig. So.
Ja, verstehe. Du hast ja schon als Kind angefangen, Geschichten zu schreiben. Was waren das für Geschichten? Womit hast du angefangen?
Also tatsächlich habe ich relativ früh schon fantastische Geschichten geschrieben. Das erste waren so Märchen. Und dann kam auch relativ bald schon Science Fiction. Und daneben auch Geschichten zusammen mit einer Freundin wollten wir einen Roman schreiben. Ich glaube, das machen ganz viele Kinder. Genau, und da ging es einfach um so ein Mädchen und deren Nöte und Sorgen und so. Genau. Aber das, was ich alleine geschrieben habe, war eigentlich immer auch schon im Science-Fiction-Bereich die Landung von Außerirdischen auf der Erde und wer sieht die und wer sieht die nicht.
Was fasziniert dich daran? Wieso Science-Fiction?
Ich glaube, mich fasziniert besonders diese Frage von, wie könnten wir leben? Also, das finde ich total spannend. Wenn jetzt die Gesellschaft anders wäre, was würde das bedeuten? Auch so technische Veränderungen, Also welchen Einfluss haben die auf uns? Und dann diese zweite Frage eben rund um außerirdische oder künstliche Intelligenzen, also Personen, die uns sehr fremd wären. Was wäre das? Wie wäre das? Wie kann man diese Fremdheit fassen? Und was berührt es auch als so an Fremden in uns? Ja.
Cool. Ich habe aber gelesen, dass du eine Zeit lang Probleme damit hattest, Geschichten zu Ende zu schreiben. Also, dass du immer irgendwie Ideen hattest und angefangen hast, aber nie wusstest, wie fängt man eine lange Geschichte an und bringt sie auch zu Ende.
Ja, das stimmt. Ich habe ganz lange eigentlich nur Kurzgeschichten geschrieben und hatte so in meinem Umfeld, ich hatte niemanden, der Kurzgeschichten las. Also ja, meine Freundinnen und meine Familie las jetzt meine, ne? Aber halt, weil es von mir war. Und niemand las Kurzgeschichten, das heißt, ich hatte immer das Gefühl, ja, eigentlich muss man Romane schreiben, alles andere ist nicht, gilt irgendwie nicht.
Nicht wertvoll genug, ja.
Ja, und ich hatte überhaupt gar keine Idee von, wie kriegt man so einen Roman eigentlich zu Ende. Und ich finde es sehr komisch, dass ich dann vor inzwischen 17 Jahren oder so, habe ich innerhalb von 3 Monaten so quasi fast wie im Fieber, ja, also auch in Arbeitspausen und so habe ich immer geschrieben, wenig geschlafen und dann hatte ich so einen Roman und seitdem geht's irgendwie. Seitdem finde ich es schwierig, mich kurz zu fassen.
Aber dieser Roman, der ist nicht veröffentlicht worden, ne?
Nee, der ist nicht veröffentlicht worden.
Den du jetzt gerade beschrieben hast, der Fiebertraumroman.
Genau.
Warum nicht? Also war das wirklich ein Projekt für dich?
Ich habe tatsächlich versucht, den zu veröffentlichen, aber ich bin auf 2 Hindernisse gestoßen. Das eine Hindernis war, dass ich keine Ahnung hatte, wie der Literaturbetrieb funktioniert und wie ich eigentlich einen Verlag dafür finde. Also ich habe dann einfach so Leseproben losgeschickt und ein Exposé, aber wenn ich da jetzt heute drauf gucke, ist es schon eher peinlich. Und das zweite große Problem war, dass ich eigentlich nicht über diesen Text sprechen konnte. Also der war für mich gefühlt so intim, dass es ganz schwierig war, einen Abstand dazu zu haben. Und deshalb habe ich danach dann erstmal ein Kind gekriegt und war damit sehr beschäftigt. Aber als meine Tochter dann alt genug war, habe ich irgendwie gedacht, okay, wenn ich jetzt nochmal schreiben will und nochmal einen Roman schreiben will, dann muss ich mir von Anfang an Leute suchen, mit denen ich darüber rede. Und dann habe ich so eine Schreibgruppe gesucht und auch gefunden, die Gesellschaft für neue Literatur, und bin da immer in die Werkstätten und daraus ist die Romanrunde Berlin entstanden, in der ich auch jetzt immer noch bin. Und das ist total hilfreich für mich. Also einerseits, weil ich von Anfang an die roten Fäden so rauskristallisiere und zweitens, weil es dann nicht diese komische Intimität hat, sondern von Anfang an quasi, naja, wie so ein Publikum da ist. Also es sind ja auch schreibende Personen, ne? Aber ja.
Aber dieser Roman war ja dann wohl trotzdem wichtig für dich und deinen Schreibprozess, ne? Dass du das wiederfindest für dich.
Auf jeden Fall. Also der war auf jeden Fall wichtig. Ich frage mich das auch manchmal, das Manuskript gibt es natürlich noch. Und es ist sehr lustig, weil es ist ein fantastischer Briefroman, sehr absurd.
Vielleicht kannst du ja irgendwie Elemente daraus irgendwann nochmal ausgraben oder so, weiß nicht.
Ja, oder vielleicht überarbeite ich das nochmal. Also ich habe eben jetzt wirklich auch gedacht, also ich habe mit verschiedenen Leuten dann auch drüber geredet und alle meinten, wow, du hast sozusagen nur eine Erzählstimme und die muss es alles tragen, weil es ist ja in der Ich-Form. Und ich glaube, ich konnte einfach nicht gut genug schreiben. Also um eine spannende Erzählstimme zu finden, die das alles trägt. Und es wäre jetzt so die Frage, ob ich das irgendwann nochmal überarbeite oder ob es einfach gegessen ist. Im Moment ist mein Gefühl, ist gegessen.
Okay. Hast du auch mal Schreibblockaden? Ist ja immer so ganz berühmt bei AutorInnen, dass die dann irgendwann die Krise kriegen und nicht mehr wissen, wie es weitergeht? Oder ist das ein Klischee?
Doch, ich habe Schreibblockaden.
Ah ja. Ja. Wie gehst du damit um?
Kommt so ein bisschen drauf an. Tatsächlich ist es so eine Mischung aus, also wenn ich bei einem langen Projekt bin und ich habe eine Schreibblockade, dann mache ich es meistens so, dass ich versuche erstmal nur hinzuschreiben, was weiß ich, Kapitel 3, Person X trifft Person Y, beide unterhalten sich, am Ende ist Y sauer. So. Und das so lange zu machen, bis ich wieder reinkomme ins Schreiben. Also sozusagen die Szenen, die, wo es hängt, zu überspringen, so, mich rauszuschummeln.
Ah, okay, ja.
Ja.
Und dann später nochmal zurückzugehen. So.
Genau. Und dann später zurückzugehen. Nur gibt es natürlich manchmal, dass es nie funktioniert. Und dann hängt's, ne? Also dann haut irgendwas an dem Text nicht hin. Also so ein Text hat ja eine innere Logik. Und dann habe ich irgendwas übersehen oder dann rede ich mit Leuten drüber. Also ich habe ja zum Glück Leute inzwischen, mit denen ich darüber reden kann. Und meistens komme ich dann wieder rein. Aber es gibt auch tatsächlich so Texte, also ich schreibe schon auch immer noch Kurzgeschichten. Und ich hatte ja da jetzt gerade das Ding, dass ich ein Seminar hatte, Science Fiction in Brandenburg. Das hatte ich auch mit so ein bisschen initiiert. Und ich musste also eine Geschichte schreiben über Science Fiction in Brandenburg und es gab eine Deadline. Und es ging einfach nicht. Ich weiß nicht, es ging nicht. Ich glaube, dass es deshalb nicht ging, weil ich einen Abgabetermin auch hatte für die Dilogie, die nächstes Jahr erscheinen soll, also für ein richtig Riesenprojekt. Und dann zwischendurch mich einzulassen auf das andere, das ging irgendwie nicht. Und es war sehr lustig, weil ich habe dann halt verhandelt, was können wir machen? Kann ich einen alten Text hervorkramen, der ungefähr passt? Und die haben sich dann darauf gelassen. Dann habe ich die Dilogie abgegeben. Und dann hatte ich noch irgendwie 6 Tage und dann ist ein Text entstanden.
Wow, krass.
Ja, ich schreibe eigentlich nie was taugt innerhalb von 6 Tagen. Also ich kann das nicht, ich bin langsam.
Aber wie man sich manchmal selber überlisten muss, ne? Also es ist ein bisschen, erinnert es mich an meine Arbeit, weil ich als Theaterautorin tätig bin. Und da gibt es auch immer wieder mal Momente, wo ich merke, scheiße, das ist gerade nicht logisch. Oder irgendwie habe ich mich verrannt irgendwie so in der Konstellation mit den Figuren und dann muss ich irgendwie suchen, wie ich da wieder rauskomme. Und da muss ich dann auch immer irgendwie Abstand nehmen, einen Spaziergang machen, nochmal die alten Szenen lesen und dann irgendwann auf einmal finde ich's. Und mir hilft's auch nicht so arg, mich so festzubeißen an der Stelle, die gerade hakt, sondern dann lieber woanders nach den Fäden zu suchen, wenn du verstehst, was ich meine. So.
Ja, genau. Ich glaube, wir machen das genau so beide.
Ah ja.
Ja.
Cool.
Ich mach das auch. Also, dass ich dann denke, okay, locker lassen, weil wenn ich mich zu sehr reinbohr und der Druck so groß wird, ich glaube, das war auch das Problem mit dem Text,
ja,
ne?
Ja.
Ich hatte irgendwie den Druck, ich dachte, wow, cool, da habe ich eine Anregung eingebracht, jemand hat da ein Projekt draus gemacht, total toll. Lauter Leute beschäftigen sich jetzt mit Science Fiction in Brandenburg, die eigentlich mit Science Fiction überhaupt nichts am Hut haben. Wow, mein Genre, toll, 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 toll. Und dann so, oh Gott, und jetzt mache ich einen schlechten Text. So. Und ja, das, was jetzt bei rumgekommen ist, ist, glaube ich, ein ziemlich guter Text. Also ist ja immer, was ist nur gut, was ist, also mir gefällt das.
Gut. Vielleicht auch mal noch so nebenbei erwähnt, du hast ja auch Psychologie studiert und arbeitest auch als Psychotherapeutin, ne? Also du machst es quasi parallel zum Schreiben. Bedingt sich das auch irgendwie oder gibt es da einen Zusammenhang zwischen beidem?
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist tatsächlich so. Ich bin sehr gerne psychotherapeutisch tätig und denke irgendwie seit ein paar Jahren, dass ich echt total Glück habe, dass ich 2 Berufe habe, die sich für mich beide nach Berufung anfühlen und dass das irgendwie hinhaut. Genau, aber ich kann Psychotherapie nicht 40 Stunden in der Woche machen. Also das ist einfach, funktioniert nicht. Sodass ich eben irgendwie 2,5, 3 Tage in der Woche in der Praxis bin. Und dann die anderen 2 Tage schreibe. Oder 2,5 Tage. Genau.
Und gibt's einen Zusammenhang zwischen beidem? Gibt's da irgendeinen? Also, oder bedingt sich das irgendwie? Inspiriert sich das?
Ja, du hast ja vorhin nach der Inspiration gefragt. Und natürlich ist es manchmal so, dass ich irgendwie merke, dass so Themen, die mich in meiner psychotherapeutischen Arbeit bewegen, dann natürlich auch vorkommen in der Science Fiction.
Ah,
also,
ja.
Ne, also klassische Science Fiction und ich glaube, da gibt's eben im Deutschen immer noch relativ auch, also ein Großteil von Science Fiction ist so, oder entweder so Rumgeballer und Weltraumschlacht oder eben so Technikgebabbel. Und ja, in meinen Texten gibt's manchmal auch ein bisschen Rumgeballer und manchmal auch ein bisschen Technikgebabbel, aber was mich eigentlich interessiert, sind Beziehungen so, ne? Und ich glaube, das ist, also da habe ich das gleiche Interesse in beiden Jobs.
Also die Menschen.
Die Menschen, genau.
Ja. Das heißt, du versuchst auch ein bisschen die Grenzen von diesem Genre aufzubrechen.
Ja, also man könnte das einerseits sagen und andererseits gar nicht, weil natürlich schon, also was weiß ich, sowas wie 1984 oder wie der Report der Markt, ne, das sind ja so Klassiker der Soft Science Fiction, die den meisten Leuten, glaube ich, nicht einfallen, wenn sie an Science Fiction denken, aber wo Leute sich ja viel mehr beschäftigt haben mit Gesellschaftssystemen auch, ne? Mhm. Und Beziehungen. Also, da bin ich jetzt nicht so, ich erfinde es nicht neu. Aber ja, man könnte schon sagen, dass ich Beziehungsgeschichten in der Zukunft schreibe. So. Mhm. Mhm. Und deshalb glaube ich schon auch, dass das eigentlich was ist, was auch Leute lesen können, die klassisch sich jetzt nicht für Science Fiction interessieren, weil es nicht die Hauptsache des Textes ist, dass es jetzt auf einem fremden Planeten spielt oder in der Zukunft.
Ja. Jetzt ist ja dein Debütroman gerade rausgekommen, Das Geflecht an der Grenze. Es erschienen im Verlag Ohne Ohren, sehr schöner Name übrigens. Erzähl mal, worum geht's in diesem Roman?
Ja, also das ist tatsächlich ein Roman, der in der Zukunft und auf einem fremden Planeten spielt. Und da geht's, würde ich sagen, genau um das, also um diese Frage von Fremdheit und also was ist meins? Auch was ist eigentlich meins, wenn mir was passiert, was alles, an was ich geglaubt habe, in Frage stellt? Also es geht auch um Identität. Und auf der Handlungsebene ist es relativ einfach. Es gibt diesen fremden Planeten und da sind die Menschen angekommen. Und wie die Menschen das so oft auch heutzutage machen, geht es dann um Bodenschätze und so. Und dann geht es eben um die Frage, wie ist es, wenn die verschiedenen Spezies auf dem Planeten sich begegnen, wer will da was? Und ich habe das erzählt anhand von der Begegnung von zwei Personen. Also es gibt eine Person, die im Urwald abstürzt und da aufgesammelt wird von der einheimischen Spezies und die müssen miteinander jetzt irgendwie klarkommen. Die Außerirdischen, also Surai heißen die. Die Surai haben so eine Regel, wenn man jemanden verletzt, dann muss man sich um die Person kümmern. Und dummerweise schießt meine Hauptperson versehentlich diesen abstürzenden Menschen ab. Und dann hat sie ihn an der Backe.
Das klingt aber erstaunlich nah an unserer Realität, ne? Also mit Kommunikation zwischen Spezies, was ist mir fremd, wo bin ich, wo ist der andere? Das sind ja eigentlich Dinge, die sind sehr nah am Menschen dran. Also um auch nochmal zu betonen, es geht bei dir nicht nur um fremde Welten, möglichst weit weg von uns, ne, Utopien, sondern du beschäftigst dich ja anscheinend mit Dingen, die sehr aktuell sind.
Ja, und das finde ich tatsächlich auch, also fast ein bisschen gruselig, ja. Also es geht in dem Roman auch um die Hinterlassenschaften eines Krieges und die Weltordnung, die nach dem Krieg aufgebaut wurde und wie die ins Wanken gerät. Und dass ich irgendwie denke, mit dem Ukraine-Konflikt hat es gerade eine Aktualität. Also dass plötzlich da Dinge, die man lange, naja, wie gelöst oder begraben glaubte, plötzlich wieder da sind, ja, alte Verwerfungslinien. Und genau darum geht's in dem Buch eben auch. Also es gibt eine Person, die gesagt hat, es wäre ein Politthriller. Das ist jetzt was, da ist mir total fremd, hätte ich jetzt nie behauptet. Aber offenbar kann man es auch so lesen. Ja. Und natürlich gibt's auch diesen Sense of Wonder, der so typisch ist für Science Fiction, ne? Weil diese Surai und die Kalok, die Spezies, die auf dem Planeten leben, die haben so einen Sinn, mit dem sie sich gegenseitig und Pflanzen und Tiere und auch den Planeten spüren können. Also die haben so eine Art von Verbindung und Verbundenheit, das Geflecht eben. Und da gibt's also dann diese fantastische Komponente.
Wie lange hast du dran geschrieben an der Geschichte?
3 Jahre.
Boah.
Ja.
Ein größeres Projekt.
Ja, also das war ja sozusagen der erste Roman, den ich wirklich so geplant habe, so richtig. Also, na gut, es ist immer so eine Mischung aus Planung und dann machen die Charaktere, was sie wollen und dann versucht man sie wieder einzufangen und dass sie in die Richtung gehen. Aber ja, Also habe ich mir ziemlich viel Zeit genommen. Es ist so ein bisschen komisch, weil ich ja jetzt das habe, was nächstes Jahr erscheint und was ich jetzt zum Lektorat gegeben habe.
Ja.
Und es ist länger, aber ich habe kürzer dran geschrieben. Ich habe so das Gefühl, dass ich bei dem ersten Projekt auch sehr viel erstmal darüber rausfinden musste, wie funktioniere ich eigentlich im Schreiben? Also, wie mache ich das? Genau, und dann habe ich eben erst vor inzwischen 2,5 Jahren wirklich mir auch Zeit eingeräumt fürs Schreiben. Also, dass ich jetzt wirklich 2 Tage in der Woche habe, an denen ich nicht in die Praxis fahre und schreibe.
Also richtige Schreibtage, cool.
Genau,
ja,
genau.
Wenn ich ein Theaterstück schreibe, dann verbringe ich relativ viel Zeit mit der Konzeption. Das heißt, ich mache mir erstmal ganz viele Notizen nur für mich, die versteht dann auch keiner außer mir. Und versuche erstmal irgendwie die Charaktere zu finden, den Namen zu geben, die Welt zu finden und so weiter und die Handlung. Und dann erst fange ich an zu schreiben. Machst du das auch so oder fängst du direkt an mit Dialogen oder keine Ahnung?
Ich schreibe tatsächlich direkt los. Also bei mir ist es immer so, dass es anfängt mit einer Szene und oder einer Person, die im Zentrum steht. Und von der aus entwickle ich das dann. Und bei mir geht's tatsächlich auch, also ich brauche einen relativ plastischen Charakter. Der muss sozusagen stehen und dann kann ich ein Stück weit plotten. Aber ich bin sowieso irgendwie, was Plotten angeht, nicht so besonders gut, muss ich sagen. Also bei mir ist es immer, ich plotte auf Sicht und dann habe ich so wie so Türen, durch die die Charaktere durch müssen. Und wie die aber genau dahin kommen, das kann ich eigentlich im Detail nicht planen, weil es dann ist es so unlebendig, dass es sich nicht schön schreibt, sondern ich muss immer einen ziemlichen Freiraum da drin lassen.
Ah, das heißt, du weißt auch gar nicht, wo die Geschichte endet später.
Naja, also so ungefähr schon. Ja, so, ne? Also weil irgendwie, also wenn man es jetzt so ganz frei laufen lässt, ich glaube, das funktioniert auch nicht. Weil man dann ja gar keine Kontrolle darüber hat. Aber ich weiß es nicht so genau, nee. Und tatsächlich war das beim Geflecht so, dass eigentlich meine Idee war, dass da ein ganz anderes Ende bei rumkommt.
Ah.
Und das ging dann aber nicht. Also haben die Charaktere mir einfach einen Vogel gezeigt und haben mir gesagt, Joel, nee, machen wir nicht.
So nicht.
Nee, so nicht.
Ja, aber ich glaube, da muss man auch offen sein für, ne? Und eben dann nicht so an seinen ersten Ideen festhalten und sich festbeißen.
Also zumindest ist es bei mir so. Also ich glaube, dass Schreibende da total unterschiedlich funktionieren, aber bei mir ist es so, dass ich dann gucken muss, okay, was haut nicht hin und wie geht's dann sonst? Und es ist tatsächlich bei mir auch so, dass es, also es gibt ein Thema, ne? Aber es gibt jetzt nicht so, also das Thema ist für mich nicht der Plot, sondern der Plot ist für mich was das Thema, naja, wie soll ich sagen, na, wie ein Fahrzeug, in dem das Thema fährt, ja?
Ah, ja, ein Gerüst sozusagen.
Ja, irgendwie sowas. Aber eigentlich ging es mir eben um diese Fragen von Fremdheit und Begegnung und Identität und ganz viel auch um Geschlechterbilder.
Ja, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ich wollte nur gerade vorher noch fragen, was ist denn das für ein Verlag, der Ohne Ohren? Woher kennst du den?
Ja, also erstmal ist es der beste Verlag ever. Also ich bin tatsächlich so begeistert von dieser Zusammenarbeit. Also es ist ja so, wenn man dann anfängt, sich mit Literaturbetrieb so ein bisschen zu beschäftigen und so, hört man dann so Geschichten. Und das, ja, also ja, ich bin wirklich sehr begeistert davon. Also Ohne Ohren ist ein Wiener Kleinverlag für Fantastik. Und eigentlich ist das eine One-Woman-Show. Also es gibt jetzt seit 1 oder 2 Monaten eine Angestellte für ein paar Stunden, aber eigentlich macht Ingrid Poindecker das. Und Ingrid verlegt eben so alle möglichen Sachen rund um Fantastik. Also einerseits Science-Fiction, aber es gibt auch so ein paar Horrorsachen. Und es gibt auch, ich überlege gerade, Urban Fantasy gibt es auch, glaube ich. Ja. Und halt dann so Postapokalypse-Sachen auch so ein bisschen, aber das ist einfach nicht so meins, den Teil von Science-Fiction. an den komme ich irgendwie nicht ran. Genau. Und der Verlag heißt Ohne Ohren, weil ohne Elfenohren, ja? Also sozusagen Fantastik ohne diese Klischees von Zwergen, okay. Elfen.
Ja.
Genau. Das heißt, so ein bisschen auch, also progressive Fantastik im besten Sinne. Genau, und ich finde es einfach super, was Ingrid da macht. Also wirklich bin ich sehr begeistert und mache an der Stelle auch gern nochmal Werbung, weil es eben tatsächlich so ist, ne, dass so für Newcomer wie mich ist es total schwierig, einen Verlag zu finden und jemanden, der es wagt, mit jemandem wie Joel Rosenberg, von dem noch nie jemand gehört hat, ein Buch zu machen. Mhm. Und man ist dann darauf angewiesen, auf diese Kleinverlage, die das wagen. Und die meisten Leute kaufen aber sowieso nicht mehr so viele Bücher. Und wenn, dann eher bei den großen Verlagen, die alle kennen. Und es braucht schon echt auch Leute, die Kleinverlage sehen und pushen und unterstützen und kaufen. Oder in die Bibliothek gehen und sagen, ach Mensch, könnt ihr nicht dieses Buch anschaffen? Also so, ne?
Ja. Das heißt, man kann dein Buch jetzt über den Verlag auch kriegen?
Man kann es überall kriegen. Also man kann es auch im Buchhandel bestellen oder bei Amazon. Aber das Beste ist natürlich, man kauft es über den Verlag.
Ja,
also das
genau.
Das Beste für den Verlag. Genau. Für mich ist egal. Aber für den Verlag ist es das Beste, man kauft es über den Verlagsshop.
Dann setze ich doch da direkt mal einen Link in die Shownotes dieser Folge, dass man da gar nicht lange suchen muss.
Ja, danke.
Hast du schon Feedback bekommen auf das Buch? Weil das ist ja jetzt, glaube ich, wirklich gerade erst rausgekommen. Aber gibt es schon Leute, die haben es durchgefressen?
Also ja, es ist jetzt, glaube ich, 10 Tage draußen. Und es gibt tatsächlich 3 Leute, die mir Feedback dazu gegeben haben. Und offenbar war es nicht das richtige Buch für diese Leute. Das ist
nein.
So ein bisschen schade. Ja.
Oh, Mist. Okay.
Ja.
Aber was würdest du gerne deinen LeserInnen mitgeben mit diesem Buch? Oder wen willst du ansprechen?
Schwierig. Weil ich merke, ich kriege dann den Impuls, mein Buch zu erklären oder zu verteidigen. Und ich glaube, das will ich nicht, ne? Weil es so, wie man das zu lesen hat. Also ich kann natürlich sagen, was ich wollte, aber also, ne, ich wollte gerne kritisch und spielerisch umgehen mit Stereotypen und Vorurteilen. Und zwar sowohl rund ums Thema Race, als auch rund ums Thema Gender oder Geschlecht. So, und eine Rückmeldung, die auch bei Amazon steht, ist von einer Person, die meinte, ja, das sei alles so klischeehaft. Und das finde ich total spannend, weil ich ja den Ansatz hatte, die Klischees und die gängigen Narrative aufzunehmen und dann zu verändern. Und offenbar ist aber für diese Person die Veränderung so wenig, dass sie findet, es trifft noch total das Klischee. Und von einer anderen Person, die es sozusagen im Laufe des Herstellungsprozesses gelesen hatte, die meinte, wow, sie findet es total cool, wie man so denkt, ah ja, das Klischee, hä? Jetzt biegt es in die Richtung ab, ist ja komisch. Und offenbar sind es eben beides Arten, wie man es lesen kann. Und ich würde sagen, beides ist legitim, auch wenn das eine natürlich für mich so ein bisschen, schade, hat nicht geklappt ist.
Ja, ja. Ja gut, aber ich meine, es ist erst 10 Tage draußen. Wenn dieser Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich schon etwas länger draußen. Das heißt, da kann ja noch ein bisschen was kommen an Feedback.
Auf jeden Fall. Also ich denke schon. Ne? Also es war ja jetzt, letztes Wochenende war BuCon. Das ist ja so die Fantastikveranstaltung, die parallel läuft zur Frankfurter Buchmesse. Und da haben es auch nochmal ganz viele Leute gekauft und so.
Mhm.
Man kann ja hoffen, dass manche davon es sogar lesen.
So, wenn sie es sich kaufen, ja.
Okay, kommt vor, ne? Also ich gucke hier gerade auf den Stapel meiner ungelesenen Bücher. genau, und ich hoffe schon, dass es auch Leute gibt, die es mögen. Also eine befreundete Autorin sagte vor ein paar Tagen zu mir, ach weißt du, für jede Person, die es richtig toll findet, muss es mindestens eine geben, die es richtig scheiße findet. Und ich dachte so, ja, vielleicht ist da was dran.
Ja, und man kann auch nicht jeden erreichen. Also da muss man sich auch mit abfinden. Also mit jeder Kunst kann man nicht jeden Menschen erreichen. So, das ist wäre ja auch seltsam, weil wir sind ja alle so verschieden und kommen alle aus verschiedenen Ecken und verstehen Dinge verschieden. Und ja, ne? So, nicht ermutigen, entmutigen lassen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist jetzt eben ein bisschen Zufall, ne? Dass die, die am schnellsten gelesen haben, dass es denen nicht so gefallen hat. Und andererseits, vielleicht ist es auch kein Zufall, weil ich glaube, es ist kein Text zum Schnelllesen. Also weil es, also es liest sich ganz flüssig und so. Und ich glaube aber, manche Sachen sind dann doch so ein bisschen drin versteckt. Mhm. Wo dann die Frage ist, findet man die, wenn man sehr schnell liest? Dann ist man vielleicht einfach nur gut unterhalten.
Was ja auch nichts Schlechtes ist, ja.
Genau.
Ich wollte noch aufs Thema Geschlecht eingehen, weil du schreibst ja auch queere Charaktere in deine Bücher rein. Du bist selbst nicht binär. Und ich habe vor kurzem auf Instagram einen ganz spannenden Post gesehen von Dennis Frey. Das ist ein Autor, der schon mal bei mir zu Gast im Podcast war. Und der hat anscheinend mal eine Kurzgeschichte mit einer homosexuellen Hauptfigur geschrieben und wurde dann auf der Buchmesse von einem, er sagt, erfahrenen Autor angesprochen. Und der hätte gesagt, wenn es unbedingt divers sein soll, dann nur bei den Nebenfiguren, sonst kann sich ja niemand mit der Hauptfigur identifizieren.
Oh Gott. Dann hätte ich ja nie irgendeine Identifikationsfigur in irgendeinem Roman finden können.
Ja. Ich wollte das gerne mal ansprechen, gerade auch, weil du dich ja so damit befasst und es dich ja auch selber betrifft. Weil wie krass ist das denn, ne? Vor allem auch schon der Satz, wenn es unbedingt divers sein soll.
Ja, ach, ich weiß nicht. Also, das Geschlecht ist ja auch tatsächlich nicht so wahnsinnig divers, also gemessen an meinen Maßstäben. Also das Buch, was jetzt nächstes Jahr rumkommt, da gibt es 4 Charaktere und keiner ist cis. So. Ah, nee, stimmt gar nicht. Na gut, aber auf jeden Fall gibt es da sozusagen eine rein queere Crew und das ist jetzt nicht so. Da gibt es 5 Leute und von denen sind immerhin 2 cis und hetero und männlich. Also, und weiß.
Huiuiui,
also kann ich auch, aber tatsächlich glaube ich, dass die Frage, ob man sich mit einer Figur identifiziert, also bei mir ist es nicht vom Geschlecht abhängig.
Nee, gar nicht. Ja.
Sondern eben die Frage, ob man irgendwas findet, wo man denkt, ach, das kenne ich oder das, vielleicht auch manchmal, das kenne ich nicht, aber das finde ich interessant.
Mhm. Was mich interessiert hätte noch, wäre, ist es ein Thema, womit du auch aneckst, also wo du merkst oder auch mal so irgendwie so Feedback bekommst? Oder gibt's da inzwischen eine ganz schöne Gegenbewegung und eine Frische, die da jetzt reinkommt?
Ich glaube, es gibt beides. Also es gibt Leute, die einfach, ne, also das Geschlecht ist wirklich, was das angeht, noch ein relativ konventioneller Text, sage ich jetzt mal. Und Etomi, was nächstes Jahr erscheint im Herbst, da gibt's auch Neopronomen und ich habe das den ganzen Text entgendert geschrieben. So, also es kommen keine, ne, kommen keine Sternchen oder so drin vor, aber wenn eine Person erstmals auftaucht, wird der Person kein Geschlecht zugeschrieben. So.
Ja.
Und ich habe natürlich bei der Arbeit an dem Text auch Ausschnitte mit anderen AutorInnen diskutiert und es gab welche, die gesagt haben, wow, liest sich super und geht ja doch ganz einfach und so. Und es gibt welche, die sagen, nee, also das kann man ja nicht lesen. Also was soll denn das? Hä, sieht man doch, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist.
Oh, ja.
Und ich denke immer, ja, ich bin das Beispiel dafür, dass man es nicht sieht.
Ja,
also.
Ja.
Aber ja, ich weiß nicht, also wie du vorhin gesagt hast, man kann ja eh nicht alle erreichen und letztlich muss ich ja das schreiben, wo mein Herz hängt irgendwie.
Ja.
Also natürlich will ich auch, ne, also ich will schon auch, dass Leute es lesen und auch mit Genuss lesen, also sonst könnte ich es ja einfach in meine Schreibtischschublade legen und fertig.
Hm.
Aber ich hoffe jetzt schon, dass Leute sich dafür interessieren.
Was ich sehr schön finde, ist, der Deutsche Buchpreis 22 ging ja an eine nicht-binäre Person, Kim de Lorenzon. Genau, ja. Fand ich auch super.
Ja, also das ist auch eins, das Buch, das Blutbuch ist dann natürlich auch sofort auf meinem Lesestapel gelandet, weil ich so dachte, wow, okay, da gibt es eine nicht-binäre Person, die schreibt und die ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Genau, also.
Ja, also ich glaube, da passiert schon ein bisschen was so, ja. Auch einfach, dass man sich überhaupt drüber unterhält, ne? Dass man sich überhaupt, dass es überhaupt mal ein Thema ist, so.
Auf jeden Fall. Und ich meine, ich erlebe beides, also. Ich bin ja noch gar nicht so lange so, dass ich mich traue, auch offen als nicht-binäre Person aufzutreten. Und also, ja, und es ist natürlich schon so, dass es Leute gibt, die, also die meisten verstehen es nicht. Und dann gibt es aber eben nicht so ein neugierfreundliches Ich verstehe es nicht, sondern so ein Ich verstehe es nicht, also es ist irgendwie scheiße und komisch und im Zweifelsfall krank. Und natürlich ist es schmerzlich. So.
Ja.
Ja. Und andererseits denke ich so, ja, also ich bin ja schon privilegiert dadurch, dass ich das kann, ne? Ich kann irgendwie mich frei bewegen. Ich kann das offen sagen. Ich habe auch ein Arbeitsumfeld, wo das auch funktioniert. Und dann denke ich so, ich mecke auf einem hohen Niveau. Aber natürlich wünsche ich mir zum Beispiel, dass es möglich ist, einfach zum Standesamt zu gehen und zu sagen, so, mein Name passt nicht mehr, ich hätte gerne einen anderen, ohne dass ich da jetzt eine vierstellige Summe ausgeben muss und irgendwelche Gutachten.
Boah, das ist völlig krass. Da habe ich auch mal einen Podcast zugehört. Wie heißt der nochmal, der Podcast? Ah, okay, die Leni aus der Postproduktion wird sagen, wie der Podcast heißt und ich werde ihn auch verlinken. Queercast. Der ist im Moment inaktiv, aber ich habe den eine Zeit lang sehr, sehr gerne gehört. Und da wurde mal in einer Folge komplett aufgedröselt, was eine Transperson tun muss, um rechtlich, formal, bürokratisch das Geschlecht ändern zu können und den Namen ändern zu können. Und da schlackern dir einfach die Ohren. Das ist total heftig.
Genau. Also, und ehrlich gesagt, also ich, ne, in der Praxis bin ich, also ich bin auch als Gutachterperson fürs Gericht tätig. Das heißt, ich kenne das auch von der anderen Seite. Und ja, ich glaube, mich ärgert es dann auch so, ne, dass es dann das Selbstbestimmungsgesetz gab und dass dann ganz viele, auch teilweise große Medien schrieben, irgendwie jetzt sollen plötzlich Kinder Hormone kriegen und geschlechtsangleichende Operationen sollten leicht sein und sich nicht mal die Mühe zu machen, zu gucken, dass es zwei Sachen sind, ob man im eigenen Pass den Vornamen und den Personenstand ändern kann oder im Ausweis und ob man körperverändernde Maßnahmen möchte und wie man die kriegt. Das sind einfach auch jetzt zwei vollkommen voneinander unabhängige Dinge und das sollen sie auch vorher, sollen sie auch in Zukunft sein. Und meines Erachtens ist es überhaupt keine Gefahr darin, selbst wenn jetzt eine Person einmal im Jahr ihren Personenstand und ihren Namen ändert, ja, so what?
Ja, was hat's also, denn mit mir zu tun, ne? Da muss ich wieder diesen Satz raushauen, den ich immer sehr gerne sage, in verzweifeltem Tonfall. Was macht es denn mit mir, was eine andere Person für einen Namen trägt, was er für ein Geschlecht hat, womit sie sich identifiziert? Das betrifft mich doch überhaupt nicht. Warum muss ich mich da irgendwie aufregen und es dieser Person schwer machen?
Ja, es geht mir genauso, ne? Und ich meine, die Kosten sind ja so, dass ich denke, okay, die Verwaltungskosten soll die Person selbst übernehmen. Das finde ich auch in Ordnung. Aber da geht's ja um eine ganz andere Frage als die, wie eine Person zu der Entscheidung kommt, eine geschlechtsangleichende Maßnahme oder Hormontherapie zu wollen. Also das ist ja eine ganz andere Frage.
Ja.
Und ich finde es total wichtig, das nicht durcheinander zu mischen und zu sagen, okay, man kann das Gesetz einfach ändern und es gibt gar keine Gefahr für irgendjemanden oder für das Gesundheitssystem, das jetzt plötzlich ganz viele Kosten hätte oder irgendwie so.
Ja, genau. Wovor haben wir denn eigentlich Angst? Ja.
Ja,
gute Frage. Genau. Vielleicht ganz passend dazu, was ich mir hier noch notiert hatte. Ich habe nämlich den Satz gelesen, dass du trotz der schweren Zeiten, die wir gerade haben, eine sehr utopische Seele hast und der auch treu bleibst und auf das Prinzip Hoffnung setzt. Wie machst du das?
wie mache ich das? Naja, ich glaube, für mich ist einfach wichtig, dass es immer in meinen Texten, ich überlege gerade, ob das auch für Kurzgeschichten stimmt, aber ja, ich glaube, das stimmt auch für Kurzgeschichten, aber auf jeden Fall für meine Romane, dass ich immer will, dass es so eine menschliche, zugewandte Begegnung gibt. Ich glaube, es gibt einfach einen Teil in mir, der das Also ich habe zum Glück solche Begegnungen. Und in Therapien geht es ganz viel darum, diese Begegnungen zu haben und zu gucken, was kann ich machen, um die zu haben. Und ich finde, dass es in der Literatur sowas zu wenig gibt.
Mhm.
Also dass es oft so um, ach ja, gestörte, schwierige, toxische Beziehungen geht. Und dass ich irgendwie denke, nee, ich will auch, dass dieses wholesome, da gibt es ja im Deutschen nicht so ein gutes Wort für, ja,
ja
aber dieses...
Ja.
Dieses heilsame, aber nicht kitschige, bitte.
Mhm.
Und ich glaube, dafür mag ich die Murderbot-Serie so sehr und eben auch die Wayfarer, weil es das da gibt. Es gibt ganz viel Schreckliches und es gibt aber diese Begegnung auf einer menschlichen Ebene, die einen so ganz berührt. Und das ist was, oh, wenn ich das hinkriege in meinen Texten, also ich meine, ich kann ja nur sagen, ich will's, ob ich es hingekriegt habe, können mir nur die sagen, die es lesen. Aber, oh, das hätte ich gerne.
Das ist voll schön, ja.
Ja. Und das ist sozusagen das Utopische, ne? Also das sowohl im Geflecht als auch in der Etomidilogie ist es erstmal durchaus auch eine düstere Welt, aber eben nicht so düster, düster, düster. Weil es gibt in dieser Welt Wesen, die sich begegnen und die was für sich erreichen wollen und die auch was für sich erreichen.
Schön.
Ja.
Magst du noch was teasern zu deinem Großprojekt im nächsten Jahr? Kann man da schon was sagen, wann, wo, was, wie rauskommt und so?
Also es erscheint bei Plan 9. Und genau, es ist als Zweiteiler schon geplant und die beiden Teile werden auch kurz hintereinander erscheinen. Genau, spielt auf der Erde im 24. Jahrhundert. Und es geht um, naja, auch so um die Frage, wer bin ich eigentlich? Also ganz viel so eben Identitätsthemen. Daneben ist es eine ziemlich spannende, schnelle Geschichte, finde ich. Und es geht auch um KI und diese Frage, was ist eigentlich Menschlichkeit? Was ist ein Mensch? Was macht einen Menschen aus?
Mhm.
Ja. Und ist aber eben, also ja, es ist eine Teamgeschichte, würde ich im Wesentlichen sagen. Also es geht um ein Team und die Frage, wie die als Team funktionieren.
Mhm.
Genau. Aber das kann man beim Geflecht eigentlich auch schon sagen, bei dem, was dieses Jahr rausgekommen ist.
Mhm.
Da geht es auch viel um ein Team.
Du bist auf Instagram und Twitter, glaube ich, vertreten, also man kann dir auch folgen. Ich nehme an, da findet man dann auch Infos, wenn es was Neues gibt.
Auf jeden Fall.
Eine Webseite hast du auch, wobei du meintest, die ist nicht ganz aktuell?
Ja, also ich hoffe, dass ich es heute noch schaffe, da mal die Links zum Geflecht einzustellen.
Okay.
Aber ansonsten ist diese Webseite im Wesentlichen mein Buchblog.
Also ach stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, erzähl ruhig, ja.
Ja, genau. Also ich rezensiere vorwiegend deutsche Science Fiction.
Mhm.
Ach ja, und ich bin eben immer so kritisch, ne? Also es war im ersten Jahr wirklich vorwiegend ein Mecker-Blog und irgendwie dachte ich, also das geht jetzt auch nicht. Also es ist was, wo ist denn da das Heilsame und das Gute und so weiter? Und jetzt versuche ich mich mehr auf das zu schmeißen, was mir gefällt. Und da gibt es durchaus auch in der deutschen Science-Fiction Sachen, die mir gefallen.
Hm.
Also gerade bei Kurzgeschichten gibt es immer wieder welche, die mir gefallen. Es gab zum Beispiel letztes Jahr eine, das Universum ohne Eisbären hieß die. Die ist in der CT erschienen und von Aiki Mira, auch einer nicht-binären schreibenden Person. Genau, und es gibt auch immer mal wieder Science-Fiction-Romane, die ich sehr mag, auch Deutsche. Genau. Und dazu rezensiere ich dann. Und ja, sehr mit Blick auf Geschlechtsfragen und progressive Fantastik und die Frage, was ist da eigentlich so Thema in den Büchern.
Mhm. Gut, wird auf jeden Fall alles verlinkt in den Shownotes. Dann hätte ich nur noch meine letzte Frage, die ich immer am Schluss stelle, und die ist: Was wünschst du dir?
Was ich mir wünsche? Ach, gute Frage. Also ich dachte gerade, das Erste, was mir dazu einfällt, ist sowas wie Frieden und dass wir uns mal wirklich darum kümmern, das Klimawandel-Thema in den Griff zu bekommen.
Ja.
Und das sind ja beides Sachen, die auch in meinem Schreiben eine Rolle spielen. Und wenn ich mir jetzt überlege, was ich für mein Schreiben wünsche, ach na ja, dann wünsche ich mir natürlich vor allen Dingen, dass meine Texte LeserInnen finden, die davon wirklich angesprochen und berührt sind. Also das fände ich schon schön, wenn das klappt, ne? Dass das irgendwie für Leute Texte sind, die sie bereichern. So.
Ja.
So wie es eben auch für mich immer wieder Texte gibt, wo ich denke, ach danke, dass jemand das geschrieben hat.
Schön. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Joel. Ich fand es ein ganz schönes Gespräch. Ich finde es toll, wie viele Themen wir angesprochen haben. Und ich habe ja noch nichts von dir gelesen, weil das noch gar nicht so lange her ist, dass du mich angesprochen hast. Und ich hatte jetzt einfach keine Zeit, mir da irgendwie schon ein Buch von dir zu besorgen. Aber also mich hast du neugierig gemacht. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich mir mal was von dir hole. Und dann schreibe ich dir eine Rezension.
Ja. Ja, vielen Dank.
Schön, dann würde ich sagen, wir stoppen mal die Aufnahme.
Genau, aber also vorher muss ich auch noch kurz sagen, ja, dass ich es auch echt ein sehr super angenehmes Gespräch fand und mich sehr freue, wie es gelaufen ist. Ja.
Cool, das freut mich. Super.